zur Predigt. Ich möchte noch vorher beten. Jesus, schenke einfach dein Segen zu deinem Wort. Herr, es ist immer wieder ein Wunder, dass du mit deinem Wort tröstest, auferbaust, ermahnst. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Amen. Ich habe meine Gemeinde gefragt, eine kleine Einlage, über was ich predigen könnte, sollte, was an ist, was dran liegt. Und da wurde gesagt, über alles kann ich predigen, außer über 20 Minuten. Ich gebe mir Mühe. Der Predigttext, über den ich heute etwas sagen möchte, steht im Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und ich lese aus der Übersetzung von Martin Luther. Die Stillung des Sturms. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es hob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprangen zu ihm und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihm, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Es bleibt nicht aus, der Vergleich mit dem Boot, das Boot als Kirche oder auch das Boot als mein persönliches Lebensboot. Die Jünger haben Jesus in ihr Boot eingeladen. Jesus ist in meinem Lebensboot und damit sind die Jünger, also wir, in seinem Boot der Kirche. Ich gehe die einzelnen Verse so durch und werde ein paar Gedanken darüber verlieren. Vers 35 und 36. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Jesus predigte dem Volk in Gleichnissen vom Reich Gottes. Und es war Abend geworden und wahrscheinlich stand er noch in demselben Boot, wo er früh hineingegangen ist und von wo er aus gepredigt hatte, was wir im Vers 1 lesen. Und er war müde. Er war ganz Mensch. Was mich erschreckt hat, so ein Nebengedanke nur, und es waren noch andere Boote bei ihm, das steht nur hier im Markus-Evangelium, dass ein Gedanke, diese anderen Boote werden nicht mal erwähnt nach dem Sturm. Sind sie abgesoffen? Jesus war nicht in ihren Booten. Hast du Jesus in dein Lebensboot aufgenommen? Wenn nicht, gehst du unter. Vers 37, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot und das Boot wurde schon voll. Durch die geografische Lage des Sees Genezareth geht es auch ziemlich schnell und heftig. Die Winde rasen die Abhänge hinunter und es kommt ein richtiger Sturm. Ich habe mich gefragt, was stürmt alles auf uns ein? Krieg, Klima, Pandemie, aber auch persönliche Nöte und Schicksale. Was ist zu tun? Ich weiß es. Segel einholen, Wasser schöpfen, rudern, was das Zeug hält, dass ich ans andere Ufer komme. Oder Bunker bauen, Vorräte anschaffen, Klimaanlage installieren. Oder, ach ja, oh Gott, nicht als so ganz ernst gemeintes Stoßgebet. Liegt es in unserer menschlichen Natur, erstmal selber machen? Anpacken, Aktionismus, bis zur Erschöpfung, Burnout? Oder am Sturm verzweifeln, sich gehen lassen, aufgeben, jammern? Da wäre natürlich auch die Schuldfrage für die Situation zu klären. Wer oder was ist schuld? Steuermann, der Käpt'n, die Reederei, das Klima, natürlich. Ich, ja. Ach, wäre ich doch bloß nicht in das Boot gestiegen. Gott, wenn's Gott gäbe, dann. Wo ist Gott? Gott scheint zu schlafen. So unter Druck kommen die wahren Charaktere zum Vorschein. Und im positiven Sinne auch eine Chance zu wachsen und zu reifen. Im Bibeltext steht's nicht drin, aber ich denke schon, die Jünger haben erstmal versucht, den Sturm beizukommen. Im Vers 38, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wie kann man bei solch einem Sturm schlafen? Das, was wir lesen, ist schon heftig, ja, lebensbedrohend. Einige Jünger waren Fischer, die kannten sich aus, das waren keine Sonntagsschiffer. Jesus muss wirklich müde gewesen sein bei seinem Dienst, seine menschlichen Züge. Ich kann mich an eine Situation erinnern, es war mein Boot nicht untergegangen, aber das Zelt hätte es wegreißen können, zu einer Zeltrüstzeit in Neufrankenroda, die Zeltstadt Thüringen, wer es kennt, ging auch ein Gewitter über das Gelände. Das Zelt wurde dachhell und es hat gedonnert. Wer sich bei auskennt, weiß, dass das Gewitter in der Nähe ist. Ich war auch müde, betete und bin eingeschlafen. Lasse ich mich zermürben mit Horrorgedanken, was alles passieren kann, wenn? Bitte versteht mich nicht falsch, nicht gedankenlos durch die Welt laufen, aber ich kann mir auch Sorgen machen, selber machen. Oder lege ich meinen Kopf im Vertrauen aufs Kissen? Ich habe mal gelesen, das Kissen des Vertrauens oder des Glaubens, wo Jesus das hinlegt, sein Haupt hinlegt. Das Geheimnis Jesus' engste Verbindung zum Vater. Die Jünger jedenfalls verstehen die Situation wahrscheinlich gar nicht. Sie machen Jesus den Vorwurf, dass es ihnen scheinbar egal ist, dass sie umkommen. Der, der sein Leben für sie gibt. Jesus hat uns keine AIDA-Kreuzfahrt versprochen. Wer mit Jesus unterwegs ist, sitzt in einem Rettungsboot nicht als Tourist, sondern als Besatzungsmitglied. Um die verlorenen Menschen da draußen zu retten. Jesus ist nicht der Kapitän mit weißer Uniform, der sich zum Dinner zu den gut Betuchten an den Tisch setzt, so habe ich es im Film mal gesehen, sondern der für uns in den Tod gegangen ist, dessen Klamotten versteigert werden, damit wir in weißen Gewändern bei ihnen zu Tisch sitzen können. Vers 39, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. In der Wuppertaler Studienbibel von Adolf Bohl lese ich: Nicht mehr der eingeschlafene Jesus im brüllenden Sturm, sondern der eingeschlafene Sturm zu Füßen des gebietenden Herrn. Nichts ist unmöglich, Jesus. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Im Vers 40. Die gute Nachricht schreibt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Der häufigste Zuspruch aus der Bibel, die drei Worte: Fürchte dich nicht. Ich habe mal gehört, das ist sogar 365 Mal drin. Ich habe es nicht nachgezählt. Wurde auch noch von fürs Schaltjahr reichen, für den 29. Februar. Eine Aufforderung: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Jesaja 41, 10. Angst ist nicht von Gott. Und ich meine nicht den Respekt oder die Angst, die natürlich ist, die uns auch Leben rettet in einer brenzlichen Situation, sondern die Angst, die uns lähmt, die uns erstarren lässt, wie der Hase vor der giftigen Schlange. Ohne den Blick zu haben, den Jesus hat, der Schlange den Kopf zertreten hat. Auch wenn es scheint, Gott schläft, er ist da. Hast du Zweifel? Angst sollte es einem werden, wenn auf der Bibel Staub liegt, wenn der Ölvorrat zu Ende geht und die Lampe zu erlöschen droht. Wecke die Sehnsucht in dir nach ihm, nach Beziehung zu deinem Gott, nach seinem Wort. Ist deine Seele aufgewühlt, sei stille, meine Seele, vor Gott, der dir hilft. Vers 41, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Von der Heidenangst zur Gottesfurcht. Die Situation im fast untergehenden Boot, was würdest du von Jesus erwarten? Wie kenne ich Jesus? Dass ich Kraft bekomme, den Sturm zu überstehen. Ich bete, dass das flaue Magengefühl sich legt. Oder Jesus, pack mal mit an, schöpf mal mit Wasser. Oder ganz fromm, Jesus, du kannst uns eine Lenzbombe schenken. Und dann so ein Knaller. Ja, Gott, Jahwe, ich bin, der ich bin. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der sein Volk mit starker Hand aus Ägyptenland herausgeführt hat. Kennen wir ihn? Wir dürfen lernen, Gott zu fürchten und leben mit der Frage, wer ist der? Egal wie bedrohlich die Situation ist, Gott ist da. Paulus sagt, Sterben ein Gewinn. Oder sterbe ich, so sterbe ich, sagt der Ruth oder der Esther. Nee, der Esther. Er ist der souveräne Herr. Und nochmal den Adolf Bull zitiert, eine Tat hat zur internen Jüngerbelehrung geführt. Als solche hat sie Gewicht für die christliche Gemeinde überhaupt. Die Gemeinde ist eine solche Schiffsbesatzung mit Jesus in ihrer Mitte. Schnell ist sie im Stadium des Untergangs, hat Todesangst, ist angefochten durch seine vermeintliche Passivität. Sie kann ihn wecken, im Gebet und nach Hilfe schreien. Nur eins: Das alles ist normal und kein Grund, Jesus Treue nicht mehr zu vertrauen. Solch Geschehen ist vielmehr Durchgang zu neuer Offenbarung seiner Größe. Wer die Bibel weiterliest, und Kapitel 5 lesen wir den Aufbruch zu neuen Ufern. Da gibt's Arbeit. Dämonen austreiben, Kranke heilen, Tote Auferweckung. Das Evangelium verkünden. Amen.